wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Blindflug.
Ein Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
Hallo Sascha.
Hallo Felix.
Ich bin mit dem Fahrrad hergefahren. Das ist also kein Corona, mein Geschnaufe. Es gibt wahrscheinlich den einen oder anderen harten Schnitt. Ich schneide ja die schlimmsten Schnaufer immer raus.
Ich habe mir ein Fahrrad gekauft.
Genau die richtige Zeit dafür.
Ja, um mich mehr zu bewegen tatsächlich.
Ja, ich meine, die Corona-Wampe lässt sich nicht leugnen.
Durchaus nicht.
Also, ich habe mir vor 2 Jahren ein Laufband gekauft und alle haben gewitzelt, das wird doch irgendwie ganz im Gegenteil. Wir rocken es gerade durch. Wenn Corona durch ist, müssen wir erstmal ein neues Laufband kaufen.
Ja, wir kümmern uns um all das nach Corona, um den dicken Bauch und das leichte Alkoholproblem.
Genau. Und ich nutze die Zeit, um mein Lager aufzuräumen. Und jetzt bin ich im Lager gewesen und das ist ja der absolute Knaller. Dann sortiere ich so ein bisschen, bin ich irgendwie gerade bei der fruchtsüßen Spätlesen. Und denkst du, sag mal, Bootmann, so besoffen kannst du ja nicht mal du sein, dass du eine leere Flasche in dein Lager hast. Ja? Also, dass du eine leere Flasche in Karton tust, ja. Weil du das nicht mehr, kein Thema. Aber ich meine, spätestens im Lager bin ich dann ja nüchtern und müsste das dann merken. Ja. Ja, nee, war ja auch nicht leer. Guck ich so ein bisschen, oh, dicker Hefesatz. Hat die wieder angefangen zu gären und zwar so stark, dass sie den Korken rausgetrieben hat. Jetzt habe ich eine fruchtsüße Spätlese komplett verteilt über alle Weine.
Ehrlich?
Halleluja. Und du hast ja nicht mal einen Wasseranschluss da, um irgendwie zu putzen.
Na, unten gibt es aber.
Das ist, Markus ja. Hees, wenn ich den erwische, oder so eine Spätlese war das. Darf man eigentlich gar nicht sagen. Nein, das kann natürlich mit jeder passieren. Aber weil wir gerade über Naturwein und so gesprochen haben, ja. Ob das jetzt immer irgendwie nur ungeschwefelte Weine, nee, also auch frisch geschwefelte, süße Spätlesen können wieder anfangen zu gären.
Oh. Also jetzt, wenn ich jetzt ins Lager fahre morgen, dann ist da ein total schöner Geruch.
Das riecht gut.
Sehr. Ich muss auch noch ein bisschen räumen.
Dicke Hefeschliere war da noch drin. Dann irgendwie. Oh. Zum Glück sind das nur die fruchtsüßen 16er Spätlesen-Sachen, die ich sowieso nie irgendwie verkaufen würde. Aber wenn das so über die alten Bordeaux rübergeht, dann freust du dich ja auch. Hast du gleich mal so ein. Also weißt du, wenn du selber trinkst, hast du keinen Schaden. Aber wenn du versuchst, das zu verkaufen, hast du leider gerade.
Total Geld verloren.
Ja. So, egal. Wollen wir anfangen zu würfeln?
Sehr schön. Ja, bitte. Ich fange an, weil es ja meine Hund war. Oh, 6. Ich glaube, das geht eindeutig auf mich.
Guck mal, da fällt mir glatt der Würfel runter hier. Erst mal gucken. 4, du darfst anfangen.
Ich darf anfangen. Wie schön. Eigentlich dachte ich, wir machen heute Easy Drinking. Aber dann bin ich im Lager über den Knipser Burgweg 2010 Spätburgunder GG gestolpert und dachte, okay, das ist ein gewisses Maß an Easy Drinking, aber bestimmt noch dazu sehr geil. Und deswegen trinken wir den jetzt. Mal schauen, wie Felix den findet. Zum Wohl.
Sehr zum Wohl.
Felix guckt und rollt die Augen.
Nee, das riecht so kühl. Also das, aber ist gar nicht so kalt.
Nee. Ich habe ihn vorhin schon rausgenommen, damit er ein bisschen Luft und ein bisschen Temperatur kriegt. Mhm. Finde ich ganz gut. Mhm. Lassen wir mal noch ein bisschen Luft ran. Mhm. Ich hätte ihn wahrscheinlich mal stürzen können. Also, in den Dekanter geben können.
Ja.
Das hätte ihm wahrscheinlich gut getan.
Ich schüttel ihn mal ein bisschen.
Ja, genau. Ich schüttel ihn mal ein bisschen mit. Wir haben ja gerade schon so ein bisschen angefangen. Lassen wir uns noch kurz über dieses... Wir sind ja noch immer in unserer... Also, auch wenn dieser Podcast rauskommt, wird noch nicht alles wieder im grünen Bereich sein. Wir sind immer noch in einer Krise. In allen möglichen Krisen, aber vor allen Dingen in der Corona-Krise, denke ich mal. Mhm. Das wird noch nicht vorbei sein. So wie wir heute... Wir sind ein bisschen früher dran. Ihr wisst ja, wir zeichnen auf... Heute war der Tag der Entscheidung.
Verlängerung bis Ende April oder
genau,
bis Anfang Mai.
Und also wir sind ja immer noch in unserer Krise und da stellt sich natürlich für uns alle die Frage, wie machen wir es uns denn schön? Wie machen wir es uns denn schön und was macht uns denn Freude in diesen Tagen? Ich kann ja mal einmal meinen typischen Tagesablauf im Augenblick. Mein typischer Tagesablauf ist, ich stehe morgens entweder in meiner Kinderwoche um 7.30 Uhr auf mit meiner Tochter. Spätestens, dann Frühstück, dann Kinderspielen, raus, bewegen, Mittag. Wenn ich Glück habe, eine halbe Stunde Ruhe, aber eigentlich nicht, weil sonst ist sie ja auch morgens noch viel zu früh wach, weil sie ja dann auch nicht richtig ausgepowert wird.
Ja.
Dann ein bisschen spielen nochmal nachmittags, auch natürlich zwischendurch, wir wollen es nicht verleugnen. Ein bisschen was schauen, ein bisschen was spielen am iPad oder mal auf dem Fernseher habe ich nicht, aber in dem Fall auf dem Rechner oder sowas auch was schauen, klar, aber auch nicht so wahnsinnig viel. Und nachmittags nochmal Bewegung, Fahrrad, Roller, irgendwie nochmal eine Stunde dann oder anderthalb, damit dann ordentlich Bewegung mit Kind ist und sie auch ein bisschen raus ist. Und dann noch, da haben wir ein bisschen Glück, da wollen wir nicht so laut sagen, aber wir haben einen wunderschönen Hof mit einem kleinen eigenen Spielplatz in unserem Berliner
genau,
so ein Mehrfamilienhaus.
Großes Berliner Mietshaus, alter Friedrich-Rainer Altbau. Klassisch.
Genau, da kann man auch schön spielen. Und dann geht das Kind um 7:30 ins Bett. Jeden Tag. Die Woche, in der es nicht meine Woche ist, ist, sagen wir mal, besser. Da kommt das Kind morgens um 7.40 Uhr mit meiner Frau hier an, oder meiner Ex-Frau besser gesagt, hier an und wird bei mir abgegeben, weil meine Ex-Frau ist systemrelevant, also arbeitet im Gesundheitssystem. Und ich habe ja als Fotograf gerade nicht wahnsinnig viel zu tun. Also habe ich die Kinderbetreuung genommen, was ja auch total okay ist.
Ja.
Dann bleibt das Kind, der Ablauf des Tages bleibt dann quasi wie die Woche davor. Ist nicht doll anders. Außer, dass dann irgendwann, und das ist auch, ich gebe es gerne zu, so um 16:30 oder spätestens um 18 Uhr das Kind abgeholt wird. Und ich danach dann tatsächlich merke, wie auch bei mir das so ist, dass ich denke, ist das schön. Nochmal ruhig, vor 8:30, bevor sozusagen das auch schon draußen dunkel ist und so. Dann kann ich mich nochmal auf den Balkon setzen und nochmal ein bisschen was für mich machen. Oder mal spazieren gehen. Und das ist so der Ablauf, der jetzt auch so wie es aussieht, sich durchaus noch bis wahrscheinlich Ende Mai.
Ende hoffentlich nicht. Hoffentlich nur so.
Mitte.
Jetzt hier erstmal bis 4. Mai, glaube ich, ne, verlängert. Hoffentlich danach dann schrittweise Sachen wieder auf.
Genau, schauen wir mal, wie das wird. Aber was machen wir denn jetzt, um das schön zu machen? Also wir haben schon so gerade Scherz dabei gesagt, wir müssen uns um all die Sachen, wie den dicken Wanst und das Alkoholproblem, das Leichte, danach kümmern. Das ist ein bisschen was dran. Also ich habe ich saufe nicht, aber ich trinke schon mehr Wein als vorher.
Oh ja.
Also und zwar nicht unerheblich, aber ich freue mich abends, eine Flasche aufzumachen.
Klar.
Und tatsächlich, was ich gemerkt habe, ich gönne mir auch wirklich immer was Anständiges. Ja? Also ich trinke nicht jeden Tag eine Flasche, aber wenn ich mir eine Flasche aufmache, nehme ich mir auch was Anständiges raus. Also was, wo ich denke, Mensch, super, damit mache ich mir jetzt nochmal eine Freude. Das ziehe ich aber auch wirklich konsequent durch. So, das ist nicht mal so easy drinking ist gerade gar nicht, sondern da, also natürlich ist das manchmal auch easy drinking, aber es ist schon mehr so, ach, toll, gönne ich mir, habe ich ja eh da. Wann soll ich die denn aufmachen, wenn nicht zu so einer Zeit?
Ja.
Und natürlich isst man auch ein bisschen mehr. Also ich versuche mich jetzt, wie gesagt, mehr zu bewegen und so ein bisschen, aber dieses sehr regelmäßige, was bei mir noch dazu, also das kennt ihr alle, morgens Kind, mittags Kind, abends Kind, ist halt regelmäßiges Essen, was du dann ja auch mit deinem Kind zusammen tust. Und man isst dann immer was zusammen.
Also wir frühstücken nicht zusammen. Unsere Tochter macht sich selber ihr Nutella-Brot.
Na gut, das ist mal...
Aber das macht sie aber auch zu Schulzeiten, weil ich generell nicht so ein wahnsinniger Frühstücker bin. Und meine Frau meistens vor allen anderen aufsteht, weil sie eine ziemliche Frühaufsteherin ist. Und das hat die verinnerlicht, das findet die nicht schlimm. Ich stehe häufig dann auch mittlerweile im Moment auf dem Laufband, während sie frühstücken.
Ja, das ist eine gute Entscheidung. Also,
mehr essen tue ich nicht. Das, was bei uns Sache ist, ist, wir haben immer Süßigkeiten zu Ostern. Wir haben viel, also sonst bin ich mittlerweile auch so weit, dass ich die Familie erzogen habe, dass sie Süßigkeiten kauft, die ich nicht mag. Also,
ja, oder man sie gar nicht kauft. Dann. Also das geht bei mir auch. Ja, genau.
Also Wein und Süßigkeiten ginge nicht.
Das stimmt.
So. Ich hatte jetzt sowieso Anfang des Jahres ein bisschen abgenommen, auch ganz erfolgreich, das ist aber fast alles im Moment wieder drauf. Ja. Mehr trinken definitiv. Meine Frau allerdings achtet da ein bisschen sehr drauf, weil sie gar nicht trinkt im Moment. Gar nicht. Die hat jetzt auch in dieser Zeit einen neuen Job angefangen. Das ist auch ganz schräg.
Das stimmt.
Ist aber auch ein bisschen gemein, weil ich habe ja ein komplettes Büro zu Hause. Und das ist jetzt nicht so wichtig. Also ich bin sozusagen aus meinem Büro vertrieben und sitze mit dem Laptop, sitze mit meinem 9 Jahre alten 11 Zoll MacBook Air auf dem Sofa, während
meine Tochter... Wir sind doch noch 20, unsere Augen sind doch super, das macht doch noch gar kein Problem.
Und ansonsten, ich weiß, was du meinst, bei uns ist das noch viel schlimmer, weil wir diese Homeschooling-Geschichten
ja,
haben.
Ja, ja.
Am Anfang war das noch ganz gut, weil dadurch, dass sie jetzt den neuen Job angefangen hat, hat sie am Beginn dieser Corona-Epidemie 3 Wochen Gardening-Leave gehabt aus dem Alten. Sie ist also früher raus aus dem Alten und hat das komplett gemacht und da konnte ich tatsächlich noch ein bisschen arbeiten. Jetzt wird es gerade ein bisschen interessanter eigentlich für eine Arbeit, weil viele sagen, hey, wir müssen digitaler werden. Insofern gibt es natürlich viele Nachfragen nach Kooperationen.
Ja, das stimmt.
Beim Trinken ist es bei mir ganz anders. Ich bin gerade sehr motiviert, Sachen zu trinken, ganz frische Sachen von Winzern, weil die sozusagen als, ich sag mal ganz blöd, als Akt der Solidarität, auch mehr Insta-Postings und so. Mhm. Also jetzt zum Beispiel, letzte Woche haben wir ein Video veröffentlicht, Anja und ich, über Grün Veltliner und dann kam witzigerweise Gunter Künstlers Team irgendwie sagte, wir haben heute auch ein Video über Grün Veltliner veröffentlicht, weil Künstler macht einen Grün Veltliner. Weil, ja, der ist erst seit, ich glaube, er ist die zweite Generation in Hochheim. Die sind aber seit 16 irgendwas in Österreich-Ungarn gewesen. Die sind mal irgendwann in irgendeinem Krieg oder sowas, sind die mal über die Wupper gegangen mit ihrem Weingut und haben dann in Hochheim neu angefangen. Und deswegen macht der Veltliner als Hommage an die Familie. Ja. Und der stand nicht auf dem Tisch in dem Video. Und dann habe ich gesagt, hey, das wusste ich jetzt auch gar nicht. Warum kenne ich den denn nicht? Und dann haben gesagt, naja, dann lernst du ihn jetzt kennen, schicken wir dir einen. Und dann mache ich natürlich irgendwie auch ein bisschen Wirbel auf Instagram darum. Ohne Geld oder sonst was, weil... Also Geld nehme ich ja sowieso nicht für Instagram-Posts, aber an der Stelle dann.
Yeah.
Weil ich denke, die können das alle gut gebrauchen. Und die freuen sich auch immer, wenn ich dann so
Sachen... Das stimmt, die freuen sich alle, ja.
...poste, weil denen fehlt halt der Kontakt zum Kunden häufig, ne?
Aber das geht mir auch, also ein bisschen was meine Freude auch so ein bisschen trübt zwischendurch. Also ich halte mich sehr aus diesem ganzen, in der Zwischenzeit sehr aus diesem ganzen Facebook und Insta ein bisschen raus. Also Insta geht immer noch, aber ich finde dieses... Also es tut mir auch wirklich leid, mir tut dieses ganze... Wir helfen uns allen und die ganze Zeit und ständig und jeder macht was Neues und nochmal eine Charity hier und nochmal eine Charity da und dann spenden wir von den Masken hier nochmal da was und da was hin. Also ich verstehe das und ich finde das auch gut, aber es hat in der Zwischenzeit für mich auch ganz viel mit Profilieren zu tun und nochmal zeigen, dass man was macht und dass man auch noch...
Ja, also mir gehen auch diese ganzen Brotselbstbäcker auf den Senkel mit ihren Fotos von ihren super... Die können alle, meine Güte, die sind alle versteckte... Bäcker, nee, Meister.
Ja, ja.
Mindestens. Ja, ja. Ich habe übrigens auch Brot gebacken.
Aber nur mal so, nicht gepostet.
Nicht gepostet. Nicht gepostet. Also, Entschuldigung, Brot backen. Was,
ja, das ist jetzt genau.
Wow. Ja. Papa, ich habe AA gemacht und nicht daneben. Super, lass uns ein Foto auf Instagram machen. Okay, jetzt werden wir
schweifen. Jetzt schweifen wir ein bisschen ab. Aber was ich tatsächlich gemerkt habe, und das macht ja, also ich bin nicht depressiv, das muss man mal sagen, das ist schön. Und ich habe auch noch kein Alkoholproblem, glaube ich jedenfalls. Das glauben ja wahrscheinlich auch alle, aber ich denke nicht. Aber was ich merke, dadurch, dass ich auch ein bisschen mehr trinke tatsächlich und immer so mir meine Perlchen raussuche, habe ich zwischendurch tatsächlich immer wieder so Momente, wo ich denke, so, wo ich dann so tatsächlich nochmal so schockverliebt bin in so einen Wein.
Ja.
Hatte ich letztens gerade wieder einen, wo ich dachte, wow, mega. Verrate ich nicht, mache ich nochmal einen auf, weil es echt schön war. Ganz toll, mega, mega Stoff und so wirklich so explodierend im Mund und wirklich, ja, geil. Und so ein paar alte Sachen finde ich auch gerade wieder ganz schön. Also nochmal dieses Alttrinken so ein bisschen, also nicht ganz alt, aber nochmal so in diese alte Sachen ein bisschen reintrinken und sich auch nochmal so ein bisschen intensiver mal 1-2 Tage nochmal beschäftigen, weil sonst machen wir oft Flaschen auf, auch ein bisschen älter und dann hauen wir sie relativ schnell.
Ja, aber bei den meisten sehr alten, dann ist es ja auch so, die sind ja auch häufig nach,
ja, ja.
Haben wir gerade beim letzten Mal gehabt, nach einer Viertelstunde platt. Mhm. Und andere dann wenigstens, also am zweiten Abend ist dann schon...
Genau, aber so ganz alte mache ich jetzt nicht, aber sowas aus den Anfang der 2000er oder sowas, ja, okay. Oder sowas, also gerade kurz davor. Und die kann man schon noch mal so ein bisschen über die Tage liegen lassen und das macht schon noch mal Spaß gerade, weil das sich noch mal so ein bisschen neu zeigt und neu ergibt und auch mit ein bisschen mehr Ruhe tatsächlich, weil wir die ja haben, das ist ja auch ein bisschen mehr Ruhe, nimmt man das auch, glaube ich, noch mal anders wahr. Also ich komme nicht abends von Arbeit und probiere noch mal schnell einen Schluck, sondern war halt also relativ entspannt zu Hause und konnte das dann noch mal gut nachmachen. Mhm. Und ansonsten macht mir meine Tochter, glaube ich, immer noch viel Spaß. Also selbst wenn das anstrengend ist, aber es ist schön. Und das ist was ich auch von vielen anderen höre, unser Nachbar über mir sagt, man, ich hatte noch nie so viel Zeit für mein Kind, der ist Chirurg im Bundeswehrkrankenhaus. Mhm. Er sagt, er hatte noch nie so viel Zeit für sein Kind, für seine Kinder. Und das ist schon, also es gibt auch sozusagen gute Sachen. Also mit Sicherheit, ganz viele sogar.
Ja.
Die dann wirklich schön sind und die dann auch Spaß machen zu sehen und die mir auch Freude machen. Und deswegen finde ich es jetzt alles nicht geil, aber all die Maßnahmen, die so da waren, waren sinnvoll. Und
was uns also, nicht umbringt, macht uns härter.
Genau. Das, also wir sind nicht, bis jetzt sind wir nicht dran gestorben und tun es auch hoffentlich nicht.
Nee.
Also weiter und
bleibt guten Wein trinken.
Bleibt so lange zu Hause, wie es sein muss. Und
cheers.
Cheers.
Er hat sich den Muff ganz schnell aus den Klamotten geschüttelt, der Wein. Hat 2 Minuten gedauert. Brauchte so keine Karaffe. War am Anfang wirklich, dachte ich, oh, alt. Alt und nicht mehr so. Aber das hat, witzig, ne? Gibt es ja öfter so, dass du, also gerade bei sehr älteren Sachen, dass die dann so richtig frisch werden, auf einmal noch so, dass sie sich wirklich nur den Muff aus den Klamotten schütteln müssen. Rot ist das, was ich jetzt erstmal so sagen würde. Und mit einer sehr kräftigen Säure,
ja,
die mich so ein bisschen erinnert an, oder fangen wir erstmal an, ich mag ihn sehr gerne. Ich finde ihn gut am Anfang. Wie gesagt, ich musste mich erstmal erholen von diesem muffigen, etwas müden Start. Und dann wurde das sehr, sehr gut. Dann hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Und ist jetzt auch noch ein Wein, den ich deswegen mag, weil er so ein bisschen fleischig, saftig ist. Dazu eine knackige Säure hat, eine volle Frucht. Ich finde ihn ein bisschen kurz. Es ist für mich ganz schwer zu bestimmen, weil er keinen Abgang hat in so eine Richtung. Weißt du, ist das jetzt so eine fruchtig, schmürgelnd, holzige Geschichte? Gar nicht. Na, dann würde man vielleicht in die eine Richtung gehen. Ist das jetzt mehr so eine Bleistift-mineralische Geschichte? Dann würde man in die andere Richtung gehen. Also er hat kein aufdringliches Holz, überhaupt nicht. Nee. Wird nicht im Stahltank ausgebaut sein. Das ist klar, aber ob das jetzt überhaupt, ob überhaupt neues Holz dabei war oder ob das nur großes Altes oder kleines Altes war, vermochte ich nicht zu sagen. Er hat keine stark rauchige Note. Es ist mit Sicherheit ein Wein, bei dem der Winzer von vornherein auch Lust hat, ein paar Tannine mit unterzubringen. Und die hat er jetzt mit ein paar Jahren Reife ganz gut verarbeitet. Aber da ist nichts, keine große Röstung oder sowas. Und ich habe ganz weit gestreut in dem, was ich so tat. Zwischendurch dachte ich mal, es könnte ein Pinot sein, wegen dieser blutig-fleischigen Geschmacksrichtung. Ich, ja. Aber wirklich nur von diesem Punkt her. Alles andere sprach für mich dagegen. Insbesondere die Art und Weise, wie die Säure wirkte, hat mich dann wieder sehr an Tempranillo erinnert. Also so richtig Ribera del Duero. Und sonst noch irgendwas dazwischen. Ich war das erste Mal seit langem, seitdem du mir einen Wein einschenkst, nicht spontan entweder in Italien oder in Frankreich. Also ich habe normalerweise ganz, ganz oft, wenn du mir was einschenkst, ist mein erster Gedanke entweder Italien oder Frankreich.
Ja.
Beides war hier nicht der Fall, was ich aber trotzdem nicht ausschließen würde. Am unwahrscheinlichsten erscheint mir Italien.
Ja, ist es auch nicht, ja.
Und
so weit können wir schon mal.
Ja, und es ist, ich bin wirklich so zwischen Pinot und Tempranillo, obwohl das eigentlich nicht so eine Wahnsinnsverwechslungsgefahr zwischen diesen Rebsorten gibt. Aber was soll's? Reden wir doch mal über das, was wir nicht wissen.
Lassen
wir
es mal so stehen. Durch den Muff, sag's nochmal, was schätzt du?
Ach so, ja, am Anfang dachte ich, der ist über 20 Jahre alt, dann wird er immer frischer, immer frischer. Jetzt würde ich denken, Jahrzehntenwende, irgendwie sowas zwischen 9 und 11. Also zwischen 2009 und 2011.
Da liegt es quasi jetzt, sagen wir ehrlich, liegt es genau dazwischen, dann passt es auch von der Säure her, 2010?
2010, okay.
Passt es auch mit der Säure, das ist ein bisschen...
2010, hohe Säure, muss ja aber dann, ist es tatsächlich dann Deutschland, oder? Das ist deutscher Pinot,
ja,
oder?
Genau.
Ja, okay. Das ist dann dieser fehlende Abgang, der das so... Und das ist deswegen, weißt du, Tempranillo aus Ribera del Duero ist ja in 99% aufgesäuert. Ne? Also das mochte ich jetzt so nicht sagen, dieses aufgesäuert schmeckt, ne? Aber daher kommt dann diese Verwechslungsgefahr. Das ist natürlich nicht aufgesäuert, 2010 musste in Deutschland niemand aufsäuern, war auch nicht erlaubt. Aber
machen die, glaube ich, nicht.
Ist dann halt die kantige Säure, die das dann so macht, ja. Okay.
Ausgewählt tatsächlich, weil ich habe von dem immer nicht viel, aber jedes Mal, wenn wir da was trinken von, ist es immer gut.
Ja.
Immer. Also immer gut bis sehr gut. Und auch gerade bei den, wenn sie dann so ein bisschen angereift sind, sind sie weiß wie rot. Toll. Ja, und wir hatten das letzte Mal schon mal, wir hatten den Winzer schon einmal im Podcast. In Weiß?
Huber?
Nee. Als Halbstück?
Knipser.
Knipser.
Hatten wir den nur einmal im
Podcast? Ich habe extra noch mal geguckt. Ich habe ihn nur einmal gesehen. Ah, ja. Knipser, Burgweg, 2010, ja. Spätburgunder GG.
Ja.
Ich hatte ihn so ein bisschen, ich habe es vorhin gesagt, so ein bisschen, ich dachte, eigentlich machen wir heute so ein bisschen Easy Drinking. Mhm. Und dann hatte ich den in der Hand und dachte, ach Mensch, das ist natürlich eigentlich nicht so richtig Easy Drinking, aber doch so ein bisschen schon, weil die sind immer, das hatten wir auch, wir hatten irgendwann zwischendurch mal einen 2-7er in einer anderen Probe. Mhm. Da warst du auch mit dabei.
Ja.
Und der war auch total schön. Und da dachte ich noch, Mensch, nehmen wir nochmal 10-10er, das ist noch ein bisschen frischer, vielleicht ist das doch so ein Tick Easy Drinking und nochmal so ein schöner Start in den
Corona-Abend. Das war das allererste Folge 1. Knipser, Halbstück. Und da habe ich auch erzählt, dass...
Ja, ja, ja. 2-4, das war das der 2-4er?
Ja, Halbstück.
2-4. Riesling.
Und da habe ich auch erzählt, wie viel mir dieser Winzer bedeutet. Also, ja, dass es ein Winzer ist, von dem ich ganz, ganz viel früher getrunken habe. Ich kaufe einfach nicht mehr so viel Wein. Dadurch habe ich nicht so viel mehr von ihm, habe aber immer noch ältere GGs. Knipser ist der Großmeister, wenn es darum geht, Alkohol verschwinden zu lassen. Da steht 14,5 auf dem Etikett und du würdest ums Verrecken eine
Wette eingehen. Das ist ja 13.
Höchstens 13.
Ja.
Bei den Spätburgunder GGs. Also das ist der, der es wirklich kann wie kein Zweiter, diesen Alkohol zu verstecken. Sehr gut, vielen Dank.
Ja, sehr gerne.
So, ich habe ja die Hoffnung, dass ich den Sascha heute richtig kriege. Mal wieder so richtig abhole mit einem Wein, komplett nach seinem Geschmack. Ein, zweimal ist mir das gelungen. Ein, zweimal habe ich es erträumt und es war dann nicht so. Mal schauen, was passiert. Wir trinken Six Brothers Mount Benson Shiraz aus Australien. Mount Benson ist ein Anbaugebiet in Australien. Von 2018, also viel zu jung, aber mehr dazu dann nachher. Sascha, cheers.
Felix. Ah, wir bleiben mehr rot. Heute ist ein roter Tag. Mhm. Und die Nase macht mir Spaß. Felix grinst und freut sich.
Ich habe jetzt erstmal nur einen Schluck genommen und freue mich erstmal an dem Wein. Auf dein Gesicht bin ich noch ganz gespannt. Aber eigentlich kann was, ne? Mhm. Eigentlich hätte ich jetzt noch weiter fortfahren müssen in dem nächsten Rant im Umfeld Thema Naturwein. Ich habe mir gesagt, ich lasse das jetzt mal nochmal im Augenblick pausieren. Der kommt erst übernächstes Mal oder sowas. Muss man ein bisschen Easy Drinking einstreuen.
Du meinst, sonst du gönnst den Leuten Ruhe.
Ja, naja, ich meine, es gibt wahnsinnig viel sehr freundliches und auch sehr belustigtes Feedback, aber am Ende ist es so, ich habe mir die 3 Folgen mal angehört am Stück, da wir jetzt in der Corona-Krise viele Menschen, die jetzt viel Zeit haben und sich mal dem Thema Wein digital widmen, erreichen und die mit diesen Folgen anfangen, könnten die sonst noch denken, hier sitzt so ein fetter alter Furz, der irgendwie so sein Mütchen kühlen muss an
irgendwelchen Leuten. Aber ich habe auch schon gehört, dass tatsächlich ein, zwei Leute, die es mir gesagt haben, tatsächlich was sie gelernt haben darüber. Also das ist nicht, also es ist nicht so, dass es jetzt irgendwie nur so der fette alte Wurzel ist, sondern manche sagen, und dann haben sie nochmal nachgeguckt und so. Und dann, also das ist schon nicht ohne. Also
ich versuch das immer schon. Darüber müssen wir nachher, wenn der Wein aufgedeckt ist, müssen wir darüber gleich auch nochmal reden, über Wissen. Aber erstmal muss ich eine ganz andere Geschichte erzählen. Der fette alte Furz, Opa erzählt vom Krieg. Ich erzähle tatsächlich mal eine Geschichte, die erstmal gar nichts mit Wein zu tun hat. Ich bin ja tatsächlich wenigstens so alt, ich habe den Krieg nicht erlebt, keine Sorge. Aber.
Er sieht doch nicht so aus. Also, wenn ihr ihn noch nicht. Also, so alt sieht er nicht aus, wirklich. Nee.
Aber ich habe tatsächlich noch Lehrer gehabt, die im Krieg gekämpft haben.
Schöner Versprecher, super.
Super. Als ich Abi gemacht habe, wurde, glaube ich, der Jahrgang 23 pensioniert. Das waren also Leute, die hatten 3 Jahre im Krieg gekämpft und ich hatte noch Lehrer, die haben den ganzen Krieg mitgemacht sozusagen. Als ich aufs Gymnasium gekommen bin, hatte ich, glaube ich, insgesamt 4 männliche Lehrer im Lehrkörper, die im Zweiten Weltkrieg gekämpft haben. Einem fehlte der Daumen, einem fehlte ein Auge, einer hinkte. Ja, heftig. Und der, dem der Daumen fehlte, der hatte gegen die Deutschen gekämpft, dem hatten die Deutschen den Daumen weggeschossen. Das war ein Jugoslawe, hieß es damals. Ich weiß gar nicht, ob er Serbe oder Kroate war. Pavlovic, wahrscheinlich war er Serbe. Und Partisanenkrieg. Und dann hatten sie ihn, als Wiedergutmachung, hatten sie ihn als Humboldt-Stipendiaten dann in Deutschland Mathe studieren lassen und dann per Lehrererlass zum Lehrer gemacht. Denn für diejenigen, die denken, das sei jetzt ein Phänomen der Neuzeit, dass man einfach mal so Leute zu Lehrern ernennt, ohne dass
sie pädagogisch sind,
gibt es alle 10 Jahre. Ah. Also Lehrerausbildung ist wie Schweinezyklus. Da gibt es immer mal zu viele und immer wieder zu wenige. Und je nachdem, wie die Wirtschaft boomt, wollen alle irgendwie Geld in der Wirtschaft verdienen. Oder wenn sie nicht so boomt, wollen alle den sicheren Beamtenjob. Ah. Und gerade Mathelehrer werden alle 10 Jahre dann mal per Erlass Der Typ war cool. Der war der Einzige sozusagen, der da kein Pädagogikseminar besucht hatte und der war so begnadeter Pädagoge. Und dann konnte er noch nicht mal ordentlich Deutsch.
Klar.
Also, Spitzname Onkel Pavlovilovic. Hat nichts mit Wein zu tun, aber großartig war, als der Flegel, der Klassenflegel, den es immer gibt, irgendwie mal so die Füße auf den Tisch legte, so 12. Klasse oder so, schön Cowboystiefel waren damals dann ganz, stellt er sich dann da vor ihn hin. Er war allerdings auch sehr groß und sehr breit und ein sehr beeindruckender
Partisanenkrieg.
Das ist ja, und dann eben diese Lederschlaufe um den Stumpf seines Daumens, die so da kriegsversehrt, und sagte: Walter, wo ist dein Whisky? Und der guckt ihn dann an und sagte: Musst du mitbringen Whisky? Stellst du Whisky auf Tisch, ist Saloon. Saloon kannst du legen, Füße auf Tisch. Kein Whisky, keine Füße auf Tisch. Ganze Klasse
hat gebrüllt.
Und die Klassenpflege wusste, die brüllen gerade über mich. Ja. Und hat dann so ganz vorsichtig die Füße wieder unter den Tisch gestellt. So. Und es war wunderbar. Und immer, wir wollen nicht essen in der Stunde. Deswegen hieß er immer Onkel Pavlovilovic, wir wollen nicht essen in der Stunde. Aber um den geht es gar nicht. Es geht um den anderen, Herrn Israel, unseren stellvertretenden Schulleiter. Dem fehlte das Auge und der war zum Fürchten. Und ich hatte ihn zum Glück nie als Lehrer, denn das war Management by Terror.
Echt?
Ich hatte den aber mal in der Vertretungsstunde, das war, glaube ich, so 6. Klasse oder so. Und da kam er und hatte einen Frequenzgenerator dabei und erzählte uns ein bisschen was über Schall und über Frequenzen und über das menschliche Ohr. Und dann fing er an und erzeugte einen Ton und sagte: Jetzt heben mal alle die Hände und lasst die Hand bitte runter, wenn ihr den Ton nicht mehr hört. Und drehte also so die Frequenzen hoch und eine Hand nach der anderen ging runter. Und wer hatte als letzter die Hand oben? Ich. Ich war halt 100% überzeugt, dass ich da was höre. Ich war wahrscheinlich so im Bereich 22.000 Hertz, ich war längst eine Fledermaus, aber ich war der Meinung, ich höre da noch was. Ich dachte, aha, so, okay, sehr gut, dann tu mir mal einen Gefallen, dreh dich mal um und wir machen das nochmal. Ich nahm also meine Hand hoch, drehte mich um, er spielte den Ton ab, wurde immer höher, meine Hand blieb oben, die Leute fingen an zu murmeln, zu kichern und sagte, ah, warte mal, dreh dich mal um. Ich drehte mich also um und sagte, guck, Gerät ist aus. Hatte er das Gerät zwischendurch ausgemacht? Schallendes Gelächter in der Klasse.
Scheiße.
Heute würdest du danach wahrscheinlich, selbst wenn du stellvertretender Rektor bist, zum Rektor zitiert werden, weil man keine Kinder vor der ganzen Klasse bloßstellt.
Vorführt.
Ich meine, ich bin nicht zum Serienmörder geworden, aber die Tatsache, dass ich mich noch daran erinnere.
Ja, lässt schon tief blicken.
Ja, weil für die etwas Jüngeren oder den Hörern, man denkt dann am Anfang vielleicht, dass so Erinnerungen verblasse dann so, weißt du, mit jedem Jahr, dass du älter wirst, schwindet dir ein Jahr. Das ist ja aber gar nicht so, weißt du auch. Es ist tatsächlich so, dass es so schon kurz, ich meine, schon wenn du von der Uni runterkommst, ist eigentlich alles vor der Pubertät weg. Bis auf so ein paar, weißt du, Omas Apfelkuchen, so diese klassischen Klischee, warmen Gedanken aus der Kindheit. Und die Traumata. Also die jüngste Erinnerung, die ich überhaupt habe, ist, wie ich zu Hause auf den Teppich gekackt habe. Ei. Der Gesichtsausdruck meiner Mutter. Da war ich aber, dem Vernehmen war ich da 14 Monate alt. Ja, okay. Daran kann ich mich dann noch erinnern. Und dann schon muss ich dann schon 3 werden. Da habe ich dann Papas Zigaretten gegessen. Da haben sie mir dann irgendwie den Mann. Also nur so traumatische Geschichten. Präpubertär. Und eben Herr Israel, der Tongenerator und die ganze Klasse, wie sie über mich lacht. Ja. Also jedem, der das mal passiert ist, der weiß jetzt, worüber ich rede. Allen anderen kann ich sagen, ihr habt nichts verpasst.
Das stimmt einfach nicht, ja.
Und ich würde als Vater nicht beim Rektor vorstellig werden, wenn das jemand mit meiner Tochter macht. Ich hätte aber keine Probleme, wenn jemand anders sich da aufregen würde. Also gehört sich nicht.
Nee, überhaupt nicht.
Aber ich erzähle jetzt deswegen, weil das mir dann wieder gekommen ist auf eine positive Art. Weil ich konnte das in was Positives verwandeln beim Wein. Weil ich eigentlich auch total geflasht war, dass mir mein Ohr einen Ton vorspielen kann, der nicht da ist. Also, dass man einen Tinnitus hat oder so, das ist ja klar. Und natürlich ist so ein hochfrequenter Ton sowas Ähnliches, aber der setzt ja nicht auf Bestellung ein, sondern es ist tatsächlich nur, dass du da stehst und sagst, da ist was und da ist nichts. Und das geht beim Auge am schwersten, außer bei Fata Morgana, dann ist aber eigentlich ja auch was da. Also man kann auch das Auge so täuschen.
Das stimmt ganz.
Beim Geschmack, darüber haben wir schon ein paar Mal gesprochen, geht es am leichtesten. Aber dass das eben so wirklich so da ist, es ist Stille da und dein Ohr sagt dir, da ist was. Weil du gerne möchtest, dass da was ist.
Genau, weil dein Gehirn sagt, da müsste jetzt definitiv ein Ton sein.
Ja, oder und noch mehr das Herz, das irgendwie denkt so, Nini sitzt ein Tisch weiter und guckt, oh, hat er so ein gutes Gehör.
Super, der Kerl.
Aber das hat mich dann später dazu verleitet, eben tatsächlich zu wissen, aus eigener Erfahrung, wenn dir jemand sagt, aber ich sehe das doch, aber ich spüre das doch, aber ich schmecke das doch regelmäßig. Das ist überhaupt kein Beweis.
Das stimmt.
Insbesondere, wenn man es spüren, schmecken oder sehen
will.
Insofern muss ich Herrn Israel, der mittlerweile garantiert verstorben ist, sonst wäre er 100 Jahre alt oder so.
Fast ein bisschen danken, meinst du?
Ah, nee, ey, das war aber
so. So weit geht's nicht.
So weit geht's nicht. Ich muss ihm ein Viertel verzeihen.
Sagen wir mal so. Okay.
Mehr nicht. Okay. Verzeihst du mir denn, dass ich dir das hier eingeschenkt habe?
Oh nein, also, ja, sehr. Ich war total, ich weiß ja nicht warum, ich war total bei Italien. Ich kann dir gar nicht sagen, warum, aber es war, es war total Italien.
Das ist eine satte Frucht.
Ja.
Ich finde, es hat eine enorm.
Aber auch eine schöne Tanninstruktur.
Ja.
Und geil, wirklich, boah.
Kühle Frische.
Mhm. Und greift schön in die Backen, also in die Wangen. Also die Backen nicht, das wäre schon ein bisschen tiefer. Aber,
und Zuch.
Und total. Und hier hinten so ein der Speichelfluss nach hinten.
Dann kommt so eine ganz zarte Vanillenote, bei der man denkt, okay, da ist aber nur so ein dezentes neues Holz dabei. Und
Großartig. Ah, das ist so gut, es könnte schon ein bisschen älter sein. Ich würde aber sagen, es ist nicht so sehr alt, es ist so angereift. Ganz frisch, das kann ich mir nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ganz frisch ist.
Das ist 2018.
18, verdammte Scheiße, echt?
Ganz frisch.
Eieieiei.
Es ist gerade gefüllt.
Deswegen und noch vielleicht, deswegen dieser leichte Zug. Nee, das, aber ich glaube, das
ist bleibt doch. Das ist einfach sehr zurückhaltend. Das ist einfach ohne jeden Show-Effekt gemacht. Also es ist eben nicht gemacht, sozusagen.
Das ist einfach ein richtig guter Wein.
Ja. Richtig guter Wein, ja. Ich habe den jetzt das zweite Mal im Glas. Das erste Mal war ich nicht gerade allein und hatte reichlich prominente Unterstützung. Und wir waren uns da selten, in seltener Einigkeit saßen wir da und dachten so, well done.
Mhm. Also was wir eben sozusagen bemängelten bei dem schon ziemlich guten Spätburgunder, dieses fehlende Lange, hat der ja immens. Ziemlich gut.
Tja, wo kommt sowas her?
Ich weiß nicht, warum ich bei Italien war. Das ist aber 2018 gefüllt. Jetzt denke ich natürlich wieder in den Strukturen, die wir so in, dann denke ich wieder, na, Felix, 2018, dann ist es relativ, dann ist es irgendwie aus Deutschland, weil das vielleicht, also vielleicht hat das durchgekriegt, aber,
na.
Aber das kann aus Deutschland eigentlich nicht sein, weil es zu gut ist. Das ist jetzt aber auch gemein, weil das stimmt ja so nicht.
Das ist eine Struktur in einem Nicht-Pinot. Ich glaube, wir sind uns eigentlich,
das ist kein Pinot. Nein.
Das ist eine Struktur in einem Nicht-Pinot, die kriegen in Deutschland zwei Leute hin, wenn es hochkommt. Hm. Und das hat dann aber auch mit der geografischen Lage zu tun. Hast du eine Idee, was für eine Rebsorte ist? Ist es Rebsortenrein?
Rebsortenrein. So eine schöne satte Frucht noch. Also es ist...
Also ich habe das nur für dich besorgt.
Ja, es ist mega.
Ich habe es nur für dich besorgt.
Dann ist es aus Frankreich.
Deswegen denk mal vor allem an deine Vorlieben.
Syrah.
Ja.
Echt?
Ja.
Mein lieber Scholli.
Und ich fand... Jetzt weiter kommst du nicht. Ich fand, das schmeckte so nach Côte Rôti. Das schmeckte so nach Côte Rôti, weil es diese, weil es so mühelos reif ist und so tief in der Frucht und so gar kein Fett hat.
Mhm.
Und dann ist es Australien.
Eieieiei. Echt?
Ja.
Gott, ist da kalt gewesen in letzter Zeit.
Darüber müssen wir jetzt reden, deswegen war die andere Geschichte so kurz. Über das, was ich weiß und das, was ich nicht weiß. Wir müssen heute mal über Sachen reden, die ich nicht weiß. Also erstmal ganz kurz. Es ist Six Brothers, heißt das Weingut nicht wirklich. Vandenberg ist die Wine Company.
Ja.
Die haben mehrere Wineries an verschiedenen Ecken. Ich habe Justin kennengelernt, der für diesen Teil des Weinguts irgendwie Vertriebsleiter und Mitinhaber ist. Aber die Familie Vandenberg hat eben mehrere Weingeschichten. Six Brothers ist eine Premium-Linie von denen, die... Deswegen Six Brothers heißt, weil die Vandenbergs es tatsächlich geschafft haben, mit 6 Brüdern in den Zweiten Weltkrieg zu ziehen. Allesamt Front und alle leben zurück.
Wow.
Einzige, so wie ich das verstanden habe, einzige aufgezeichnete 6-köpfige Brüderschar, die den Zweiten Weltkrieg mit Feindkontakt, alle Feindkontakt komplett überlebt haben. Der Vater hat sich jünger gemacht und ist hinterher. Der war auch noch da, der ist auch lebend zurückgekommen. Und deswegen haben die diese Premium-Linie Six Brothers
machen.
Einen Pinot in Tasmanien, also wirklich ganz, ganz Süden. Da wird ja auch viel Pinot gemacht. Das ist dann tatsächlich ein bisschen kühler. Und ansonsten war ich auf der Nacht der australischen Weinerzeuger in der australischen Botschaft. Das zweite Mal fand die Stadt, sollte vor der Probein stattfinden. 18 oder 12 Spitzenerzeuger da. Wir haben auf höchstem Niveau getrunken. 7 waren jetzt dann doch nicht mehr da, weil ja die Prowein abgesagt war. Ja, aber ja, einige waren eben doch unterwegs in Europa, unter anderem Justin, totaler Lebemann, total witziger Haiopai, der uns seine bildschöne junge Frau vorstellte als, darf ich euch meine zukünftige Ex-Frau vorstellen? Zwei habe ich ja schon.
Und oh Gott, das ist ja...
Tausend Sachen schon geschäftlich gemacht hat und eine totale Heißdüse, weswegen ihm sie dann irgendwann gesagt hat, weißt du, eigentlich musst du ins Weinbusiness. Und dann ist er ins Weinbusiness und ist da mit dem Verkaufserlös seines letzten Business geschälte Äpfel in Tüten, ist er dann ins Weinbusiness eingestiegen, hat sich damit eingekauft, mit den Pfandenbergs dieses Ding gemacht und war gerade in Europa zu Vertriebszwecken. Dieser Wein ist ausverkauft in Australien schon, kostet 50 australische Dollar, das sind ungefähr 32 Euro, bedeutet aber wegen der Zölle und der Frachten, wenn du ihn in Europa kaufst, kostet er 50 Euro. Ja, genau. In Deutschland gibt es ihn nicht. Du bist die einzige Flasche, die es nach Deutschland geschafft hat. Ich musste mir extra so eine komische Zollnummer besorgen.
Ehrlich?
Sonst hättest du ihn schon im letzten Podcast.
Ah, aber da hast du über die Zollnummer hast du schon gesprochen.
Aber ganz erstaunlich, ich konnte die beantragen, indem ich meinen Personalausweis mit meinem iPhone scanne. Das geht mittlerweile.
Das habe ich dir dazwischen wiederholt. Also das habe ich dir nachgemacht. Das geht, also weil ich auch ein bisschen was machen wollte. Super.
Ich lebe die Bundesdruckerei.
Ja, also total mega.
Ja. Also war alles in 0, nix gemacht. Und
oh, der hat einen Zug.
Es ist schön, ne? Ich hole mal die Flasche, wir können ein bisschen was trinken. Ich erzähle dann weiter. Auf jeden Fall, Justin sagte dann auch, hey, wir suchen noch Vertrieb. Und ich schicke dir einfach mal eine ganze Palette da irgendwie rüber, so mit allen möglichen anderen. Das waren ja so Sachen, die ich auf Facebook geteilt habe, habe ich gerne gemacht. So, hey Leute, hier gibt's, weil die machen auch in der 20-Dollar-Range, machen die was wahnsinnig gut. Schraubverschlossen, deswegen habe ich keine Konterflasche. Das ist wirklich die einzige, die wir je trinken werden. Und
ey, das Etikett ist ein bisschen hässlich, wa?
Ja, das Etikett ist schwierig. Aber insgesamt ist es...
Der war jetzt aber einfach wirklich gut.
Ja.
Verzeih mir eben das Etikett.
Ja, und was ich auch ganz spannend
fand... Welches Glas? Willst du ein helles Glas?
Nö, ich hab den ja schon aus dem hellen Glas getrunken. So. Ansonsten ist er tintig dunkel, wie sich das für einen australischen Shiraz gehört. Und jetzt mal zu dem, was an dem Wein besonders spannend ist. Ich war vor 5, 6 Jahren auf einer Weinmesse in London, die Südafrikaner und die Argentinier und die Chilenen zusammen veranstalten. Und habe mich da mit ganz vielen Weinerzeugern unterhalten können, weil mich der südafrikanische Weinbauverband dahin gebracht hat und die hatten alle Connections gemacht. Und das einzige Thema, was die immer hatten, war, dass sie ja ihre Weine in besonders kühlen Lagen machen. Also almost cool, climb the coolest plot in the area, bla bla bla. Und es wurde immer nur über kühle Weinberge. Und dann haben wir uns auch ein bisschen organisiert mit Pinots aus Südafrika beschäftigt. Das ist das Elgental. Und das Elgental ist das kühlste Tal Südafrikas. Und am Ende, das habe ich dann, glaube ich, auch in dem Blogbeitrag geschrieben, waren von meinem geistigen Auge, also lauter farbige Erntehelfer in hässlichen orangen Rentierpullis, die frieren durch die Weinberge gingen und die Trauben abzupften, während sie bibberten und sich langsam Schnee auf ihrer Unterlippe sammelte. Ist natürlich Quatsch, die Weinberge sind so kühl, dass der Pinot nicht 17 Volt Alkohol hat. Ja? Also, dass man überhaupt Pinot anbauen kann, aber nicht mit 12,5. Es gibt keine kühlen Weinberge, also nicht nach unseren Verhältnissen. Also so ein Mittelrhein-Winzer,
der hat's kühl.
Der würde dann doch irgendwie anderer Meinung sein. Und bei dieser Veranstaltung in der australischen Botschaft war das wieder so, dass alle nur über die Kühlheit ihrer Lagen reden. Und in Australien ist das Thema Cool Climate Wines. Ja, aber unter Cool Climate verstehen die halt echt was anderes. Da erzählte die Botschafterin, noch diese lustige Geschichte, die hier auch eine Rede und so, und sagte, so von den ersten Siedlern, die dann irgendwie in die Adelaide Hills kamen und dann da ihr mitgebrachtes Saatgut ausbrachten und ihre Pflanzenstecklinge da reinbrachten und dann nach dem ersten Sommer sagten, ach Mann, das wird unglaublich reich hier werden, das wird total gut, das ist mildes Klima, das ist prima. Scheiße nur, dass der Winter war, hat ihnen keiner gedacht, dass der Sommer im Dezember kommt und alles weggebrannt hat und die erste Hungersnot rauskam.
Das ist nicht lustig.
Aber das ist genau das. Weißt du lachst, Menschen sterben, du lachst, aber natürlich mit Pietät, weil auch da haben alle gelacht. Und auch die australische Botschafterin hat diese Geschichte ihrer Vorfahren erzählt und dabei gelacht, weil natürlich ist das unter heutigen Gesichtspunkten total irre. Ja. Aber natürlich, kurzer Schweigesekunde für die Menschen, die das Leben gekostet hat, um Himmels Willen. Aber wenn die von Cool Climate reden, dann reden die von was ganz anderem. Auf der anderen Seite, was ich auch gemerkt habe, ist, die haben halt auch ein völlig anderes Empfinden für Entfernung. Ja?
Wenn
mich eine Freundin aus Hamburg anruft und sagt, du, ich habe einen neuen Schatzi in Hannover kennengelernt, dann sage ich ja, herzlichen Glückwunsch, bist du bereit für eine Fernbeziehung?
Genau.
Der Australier sagt, Honey, ich bin so froh, dass du jemanden aus der Nachbarschaft kennengelernt hast. Ja, so, so sind die drauf. Eine Stunde Auto fahren, das ist für die Brötchen holen. Ja, stimmt. Und ernsthaft, also gerade Adelaide Hills, diese ganzen Spitzenrestaurants in den Weinbergen, die haben alle Hubschrauberlandeplätze.
Ja, gut.
Weil die Leute kommen mal schnell aus Adelaide zum Lunch mit Mubi eingeflogen. Und
unser Leben.
Unser Leben. Aber was ganz derbe war, nur mal ganz kurz auch da ein bisschen Werbung machen, kostenlose, die haben so einen ganz, ganz berührenden Imagefilm gezeigt, so Our Beloved Country, Adelaide Hills und dann so wunderschöne Weinberge, das ist so hübsch und dann so it has been devastated by fire und dann die gleichen Sachen, da steht nichts mehr, da steht gar nichts mehr, unglaublich. Und dann aber, bitte kommen Sie uns besuchen, wir haben Wine in Stock und die meisten Gebäude haben es überlebt, sind alle gegen Feuer gut abgesichert gewesen. Die Weinberge werden sicherlich 1-2 Jahre brauchen, vielleicht auch 3. Ja. Aber die haben auch alle noch ein bisschen Wein da. Sie können uns auch auf den Weingütern besuchen und sie können Wine-Tastings machen. Es ist alles offen. Bitte ziehen Sie jetzt nicht den Schluss, dass Sie nicht kommen müssen, weil das bricht uns dann das Genick. Ja, dann sagte auch die Botschafterin nochmal. Und einer der anwesenden Winzer sagte, naja, wir haben also ein paar Weinberge gehabt, die haben nichts abbekommen. Da werden wir nächstes Jahr einen super Wein machen. Nur dieses Jahr konnten wir die Trauben hängen lassen, die waren kalt geräuchert. Ja, ernsthaft geräuchert. Das ja kannst du keinen Wein mehr drauf. Ja, gärt auch nicht. Ist alles konserviert. Da lebt auch keine Hefe mehr.
Der Rauch durchzieht die ganze Zeit. Ist man.
Und dann erzählten die eben, ja, dass die Weine cool climate, weil ist direkt am Meer. Und da habe ich mal geguckt, die allermeisten dieser direkt am Meer liegenden Dinger sind 30 Kilometer vom Meer entfernt.
Und das ist eine andere Entfernung, wie direkt am Meer, bei direkt am Meer liegen wir eigentlich, da fällst du rein, wenn du schon nach vorne gehst.
Mount Benson ist anders. Das habe ich geguckt auf Apple Maps. Es sind 3 Kilometer vom Strand zum ersten Rebstock. Und dann habe ich nämlich mal, und jetzt reden wir über was, worüber ich keine Ahnung habe, dann habe ich mal versucht, zusammenzufassen, was ich eigentlich über Weinbau und Meer weiß, sozusagen. Ja. Und ich habe gedacht an meinen ersten Sommer in Kalifornien. Ich war als 12-Jähriger bei Freunden, weil wir Freunde in Kalifornien hatten, haben einen Sommer in Kalifornien verbracht. Es war ein besonders warmer Sommer. Wir haben, ich glaube, 4 Wochen lang ununterbrochen die 100 Grad Fahrenheit geknackt. Das sind 37, irgendwas. Und wir haben, glaube ich, 10 Tage lang 105 gehabt. Das ist dann über 40. 104 sind 40,0. Selbst für kalifornische Verhältnisse war das bullenwarm. Und dann war ich gerade ein paar Tage da, hatten wir eine Veranstaltung und dann sagte meine Gastmami Barbara, sagte Felix, nimm mir mal ein Sweatshirt mit. Das geht bis um 9. Wir hatten 38 Grad draußen und ich so, Barbara, ist das jetzt dein Ernst? Ja, mach das bitte. Sind wir da gewesen, das war so ein Marching Band Contest von so Highschool Marching Bands. Ich war so ein richtig amerikanischer, das war großartig.
Ja, das glaube ich.
Und
wie alt warst du?
12. Und dann geht die Sonne unter und da unten im Südkalifornien, Riverside, 100 Kilometer östlich von Los Angeles, also ungefähr 140 Kilometer von der Pazifikküste entfernt. Ja. Das dauert nur 1/4 Stunde. Das ist wie wenn einer das Licht ausschaltet. Keine romantischen Sonnenuntergänge. Und dann hat es eine 30 Minuten gedauert. Dann warst du von 37 auf 18.
Wow. Das sind,
oh ja. Die Kälte vom Pazifik rollte da rein. Und du denkst also, aber da ist doch 140 Kilometer entfernt. Aber nee, das geht so schnell. Bam, ist das irgendwie runter. Und dann waren wir in Santa Barbara, weil einer der älteren Brüder meines Kumpels da studierte. Da wird ja auch Wein angebaut, so der IO, also so Rhone-Blends werden da gemacht. Und wenn du dich mit den Winzern so unterhältst oder auch Napa Valley, da rollt jeden Abend die Kälte rein. Napa Valley ist es ja so, dass es jeden Abend bis auf 13, 15 Grad runterknallt. Aber nur der untere Teil, da wo die berühmten Lagen sind, die Stags Leap und so, die kriegen das nur ab. Und dann der hintere Teil, wo das nicht so ganz ankommt, da fehlt dann nachher so ein bisschen die Säure und die Feinheit und so weiter.
Dafür haben die viel Fläche.
Aber die Tagestemperatur, der ist das Wumpe. Also wir waren ja auch am Strand und der kühlende Einfluss des Pazifiks, der endet aber irgendwie an der Uferstraße. Auf der gegenüberliegenden Seite ist schon Feierabend. Also du hast dann doch 40 Grad. Das heißt, du hast eben trotzdem 14,5, 15 Alk im Cap. Klar. Du hast aber eben eine schöne Säure und eine schöne Struktur.
Nur nachts, ja.
Auf der anderen Seite im Bordelais, Bordeaux, Médoc, die Halbinsel, die sozusagen ins Meer geht, da ist es ja tatsächlich so, dass die Tagestemperaturen so gedrückt werden, dass der Cabernet manchmal gar nicht ganz ausreift, obwohl 20 Kilometer ins Landesinnere, also im Entre-deux-Mers, auf dem rechten Ufer, in Pomerol oder so, die ja schon gar kein Cabernet mehr anbauen, weil er 14 Alk ziehen würde und weil das alles viel zu reif wird und da setzen sie dann auf den Merlot. Da hast du also eine Ecke, wo das komplett anders ist. Im Rias Baixas Gebiet zum Beispiel, gerade diese Fjorde, die da haben, Forjas del Salnés oder so, da bauen die nur Weißwein ein, weil das ist ja nochmal 400 Kilometer weiter südlich. Ja, da kommt das Meer so kalt rein und bestimmt die Temperaturen so sehr, dass sie da gar keinen, nicht mal Merlot anbauen sozusagen. Und dann habe ich ja mal in Gibraltar gelebt. Wir haben direkt auf dem Wasser gelebt. Also es war so ein Pier, der ins Wasser reingebaut, weil wir konnten von der Terrasse ins Wasser spucken. Und so bis Ostern, erinnere ich, war das immer so ganz wirklich dominierend, ja, auch noch so ein bisschen kühler. Aber als das Wasser dann wärmer wurde, 20 Grad, da hat das kaum noch Effekt gehabt. Und wir sind ja seitdem immer wieder auch runtergefahren. Wir sind jedes Jahr im Sommer an der Costa del Sol. Und wenn du so ein bisschen so in Richtung Marbella unterwegs bist, wenn das Wasser dann 22 Grad hat, dann hast du wirklich nur auf den ersten 100 Metern, also wirklich nur First Line Beach, ja, wenn du da auf der Terrasse sitzt, Sonne geht unter, dann kühlt das langsam runter auf 22, auf 25 Grad. Und wenn du morgens den ersten Kaffee nimmst, dann hast du die gleiche Temperatur wie das Wasser, das sind 20, 22 Grad. Hatten wir mal eine Wohnung auf dem Golfplatz, 3 Kilometer Landesinnere, guckst aufs Wasser, null Effekt. Nachts um 2 noch 26 Grad.
Aber das merkst du auf den Azoren. Kurz, ganz kurz dazu, das merkst du auf den Azoren. Da habe ich mich immer gewundert, warum die quasi direkt, also direkt in so einlaufenden Buchten groß, ja, direkt drin in der Bucht und dann laufen an den Vulkanwänden die Weinberge hoch. Aber klar, das ist der Golfstrom. Das hat natürlich einen tierischen Einfluss. Der ist immer da, das ganze Jahr, immer gleich warm.
Ja, aber und wenn du nämlich dann, um mal zum Wein zu kommen, wenn du dann nämlich ein Stück hochgehst nach Marseille, wo das Mittelmeer dann irgendwie im Juli auch 22, 23 Grad hat. Europa unterteilt seine Weinbauzonen seinen Weinbau in 3 Klimazonen, A, B, C. Ja. A ist Deutschland außer Baden, Luxemburg, England und die ganzen neuen Sachen, Niederlande, Dänemark. B ist Baden, Elsass, Champagne und große Teile des Loiretals. Und C ist dann der heiße Scheiß, aber C ist nochmal fünffach unterteilt von C, C1A, C1B, C2A, 2B. So, und das kühlste ist dann eben zum Beispiel das Medoc und das Burgund. Und das heißeste ist vor allem das Peloponnes, also Südgriechenland. Das ist, also geht es nicht mehr. Und der heißeste, also das C2B, sind die 20 Kilometer Küstenstreifen der französischen Mittelmeerküste. Echt? Also der südliche Teil der Provence, der südlichste Teil der Südrhone, der südlichste Teil Languedoc-Roussillon und auch Priorat, also der südlichste Teil der spanischen Mittelmeeranbau. Diese 20 Kilometer, das heißt, während du in Bordeaux die 20 Kilometer hast, die besonders kühl sind, hast du am Mittelmeer die 20 Kilometer, die heißesten überhaupt sind. Nicht? Ja. Und gleichzeitig haben wir neulich darüber gesprochen, der mediterrane Einfluss an der Rhone zum Beispiel, man sagt, also so Weinbau theoretisch, endet der am Ermitage-Hügel oder Berg. Das sind 120 Kilometer Luftlinie bis zur Küste.
Das ist schon dolle, ja.
Und dann beginnt erst die Nordrhone mit Côte Rôtie. Gut, die dreht dann wie beim Rheingau da rein, dreht die dann mal so ein bisschen nach außen und so. Da sind noch viele andere Faktoren, aber trotzdem 100. Also lange Rede, gar keinen Sinn. Im wahrsten Sinne des Wortes, ich habe keinen leisen, blassen Schimmer, ob es irgendeinen vernünftigen... Ja, also diese Aussage, ja, ist direkt am Meer, was das jetzt bedeutet. Also
kann alles sein.
Kann offensichtlich alles sein. Ja. In Mount Benson aber ist es so, dass es wirklich dazu führt, wir haben hier 14,0 Volt, voll ausgereift, unglaubliche Eleganz.
Total.
Und etwas, was man den Australiern immer nicht zutrauen würde und hier in perfekter Form.
Oder? Dankeschön, sehr, sehr gut.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und Co-Pilot Sascha Radke darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.